SWR 2 Forum.
Ist Trump zu schlagen? Die USA ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl. Am Mikrofon Silke Arning. Es gibt eine Menge Leute, die Donald Trump gern loswerden würden. Gründe dafür gibt es eigentlich mehr als genug. Seine undurchsichtige Ukraine-Affäre, seine konfuse Syrien-Politik, seine Steuererklärungen. Die Frage ist eben nur, ob das reichen wird für ein erfolgreiches Amtsenthebungsverfahren. Die oppositionellen Demokraten wittern jedenfalls ihre Chance. Aber allen Affären zum Trotz ist der Ausgang der US-Wahlen im Herbst nächsten Jahres äußerst ungewiss. Einer aktuellen Umfrage der New York Times zufolge scheint die Stimmung in den entscheidenden Schlüsselstaaten dem US-Präsidenten in die Hände zu spielen. Wie aussichtsreich erscheint Trumps zweite Kandidatur tatsächlich? Was macht ihn trotz aller Skandale wählbar? Und können die Demokraten aus den Minuspunkten ihres politischen Kontrahenten Kapital schlagen? Darüber diskutieren heute die Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, Dr. Philipp Adorf vom Institut für Politikwissenschaften und Soziologie der Universität Bonn und ein ausgezeichneter Republikanerkenner und der USA-Experte und Politologe Professor Dr. Boris Vormann vom Bard College Berlin. Herr Professor Vormann, Donald Trump scheint angeschlagen. Können sich die Demokraten tatsächlich Hoffnungen machen, ins Weiße Haus einzuziehen?
Ja, ich glaube, die können sie sich machen, aber es ist viel zu früh, um irgendwelche stichhaltigen Prognosen zu treffen. Selbst beim letzten Mal, 2016, hat man ja gesehen, dass am Tag vor der Wahl die meisten dachten, Hillary Clinton würde ganz sicher siegen. Ich war einer davon. Und am nächsten Morgen kam dann die große Überraschung. Und das ist ein ähnlicher Ausgang wie auch beim Brexit. Also da scheint politisch sehr viel Tumult zu herrschen. Und was man früher so als Sicherheiten gesehen hat, die scheinen sich nicht mehr so ganz zu bewahrheiten.
Frau Wagner, Donald Trump sorgt ja eigentlich täglich für neue Schlagzeilen. Er hat die volle mediale Aufmerksamkeit und da wird ja eigentlich aufgrund seiner Skandale auch gern der Abgesang auf den Präsidenten angestimmt. Wird es eng für Donald Trump?
Ich würde sagen, ein Sieg der Demokraten im nächsten Jahr ist schwierig, aber machbar. Gleichzeitig würde ich natürlich meinem Kollegen Boris Vormann zustimmen. Ich denke, viele Politologen haben ihre Lektion aus dem Jahr 2016 schmerzlich erlernen müssen. Das heißt erstmal keine Prognosen, aber man kann sagen, es gab in den letzten 3 Jahren unter Donald Trump einen großen Mobilisierungsschub bei den Demokraten. Wir haben es mit einer aufgewachten Zivilgesellschaft zu tun, die festgestellt hat, dass man Demokratie, Normen auch verteidigen muss, dass man sich an Wahlen beteiligen muss, dass man selber für politische Ämter antreten muss. Die Demokraten haben relativ fähiges Personal aktuell. Wir haben eine große Auswahl an Kandidaten und Kandidatinnen. Es gibt viele engagierte Einzelspender, die diese demokratischen Kandidaten unterstützen. Dennoch, es wird nicht ganz einfach werden im nächsten Jahr, denn die Partei kämpft auch immer noch mit ihren Lehren aus dem Jahr 2016. Sprich, man ist sich noch nicht ganz einig darüber, wie spricht man welche Wähler genau an. Und hier bekämpfen oder stehen 2 Parteiflügel im Wettbewerb, ein eher moderat pragmatischer und ein linksprogressiver Flügel, die unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, wie man einen Sieg erlangen kann. Und das erschwert momentan so ein bisschen für die Demokratische Partei, ein einendes Narrativ zu präsentieren und natürlich damit die Kernwähler und auch unentschlossene Wähler zu mobilisieren.
Das ist jetzt schon ein Riesenpaket, was Sie da aufgestellt haben. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Ich möchte gerne noch Dr. Adorf fragen nach seiner Einschätzung. Es gibt irgendwie so gefühlt eine diffuse Stimmung oder Vorahnung, dass es der amtierende Präsident doch wieder schaffen könnte. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ist es natürlich schwer, hier eine Vorhersage zu machen. Obwohl man sagen muss, das Ganze erinnert natürlich ein Stück weit an die Situation 2016. Das heißt, in den landesweiten Umfragen führen eigentlich die demokratischen Kandidatinnen und Kandidaten relativ komfortabel gegenüber Trump. Aber wie Sie ja schon erwähnt haben, es gibt dann in den Schlüsselstaaten Umfragen, die zeigen, dass Trump doch Schlagweite ist, dass er teilweise vielleicht nur 2-3 Punkte hinter Biden steht, teilweise vor Elizabeth Warren.
Das ist die demokratische Herausforderin sozusagen, eine der
und auch Bernie Sanders, also das Trio, das momentan doch relativ deutlich an der Spitze steht in den Umfragen der demokratischen Seite. Das heißt, es ist also durchaus möglich, dass er weiter im Amt bleibt. Es gibt natürlich die fundamentalen Faktoren in den Vereinigten Staaten, die polarisierte Wählerschaft, was dazu führt, dass Trump doch relativ sicher, egal was er macht, auf ca. 40% der Stimmen kommen wird. Und das bedeutet natürlich, dass er, wenn die Wirtschaft einigermaßen gut läuft, wenn vielleicht auch die Skandale jetzt begrenzt bleiben, je nachdem, wie das Impeachment-Verfahren ausgeht, dass er definitiv in der nächsten Wahl kompetitiv sein wird. Und wie gesagt, das ist halt doch der Situation 2016 ein wenig ähnelt. Das heißt, er geht eigentlich meiner Ansicht nach auch momentan ein Stück weit als Außenseiter in die Wahl. Aber er hat eigentlich eine Wählerschaft hinter sich, die es ihm ermöglichen könnte, doch wieder im Weißen Haus zu bleiben.
Egal, was er macht, das ist interessant und das schauen wir uns nochmal genau an, dieses, warum er sich so verhalten kann und trotzdem seine Wählerschaft hinter sich weiß. Schauen wir aber aktuell hin. Heute beginnen ja in Washington die ersten öffentlichen Anhörungen im Rahmen des Amtsenthebungsverfahrens. Ist da mit explosiven Neuigkeiten zu rechnen?
Leider nicht. Alles ist eigentlich schon gesagt. Die Transkripte der geheimen Untersuchungen sind schon veröffentlicht worden vorab letzte Woche. Wir wissen, wer da vortragen wird. Wir wissen auch, was gesagt werden wird. Aber es hängt natürlich auch davon ab, wie es gesagt werden wird. Und es gibt ein sehr großes Publikum. Also es kommt auch sehr auf die Art und Weise an, wie da bestimmte Beweise präsentiert werden und wie das Ganze aufgenommen wird. Es gibt einen großen Unterschied, wenn ich das kurz noch sagen kann, zu den Amtsenthebungsverfahren oder zu den Vorläufern des Amtsenthebungsverfahrens bei Nixon und Bill Clinton. Damals hatte man noch eine Art geeinte Öffentlichkeit. Also man konnte sich zumindest darauf einigen, dass was passiert ist und konnte das dann debattieren. Jetzt haben wir eine sehr fragmentierte Medienlandschaft. Wir haben soziale Netzwerke, wo einzelne Sätze sehr unterschiedlich interpretiert werden können außerhalb des Kontexts. Das heißt, die republikanischen Wählerinnen und Wähler und die Demokraten werden da zwar eigentlich dasselbe sehen, aber das sehr, sehr unterschiedlich interpretieren.
Genau, und wenn ich vielleicht noch dazufügen darf, es wird auch ein Balanceakt für die Demokraten werden. Klar, auf der einen Seite eine große Chance, es jetzt wirklich öffentlich zu machen, mehrere Leute, viele Wähler und Wählerinnen dadurch zu erreichen. Gleichzeitig stehen sie aber auch vor der Herausforderung, das ganze Prozedere überschaubar zu halten und auch verständlich zu halten für die Wähler. Denn die Gefahr ist natürlich, dass die Republikaner diese Chance nutzen werden und es zu einer Art, ja, Zirkus verkommen lassen. Ja? Also, dass sie diesen Prozess attackiert haben ja schon vorher. Und jetzt wirklich diese Chance nutzen, verschiedene Verschwörungstheorien vielleicht nochmal mit einzuarbeiten, die Aussagen dann nochmal in ganz andere Richtungen zu befragen. Und hier müssen die Demokraten einfach aufpassen, dass sie diese Kernmessage, ja, also dass Trump Druck ausgeübt hat, dass sie die nicht verlieren und gleichzeitig diesen Prozess auch wirklich steuern. Also dass sie das ganze Verfahren nicht nur faktisch gewinnen, sondern wirklich auch diese mediale Austragung in dem Sinne ja für sich entscheiden können.
Ja, Trump verweist ja auch gerne darauf, dass sich das politische Establishment gegen ihn verschworen habe, weil es eben seine Wahl nicht akzeptieren konnte. Wird Trump möglicherweise dieses Verfahren am Ende sogar nützen, weil er sich als Wahlkampfopfer der Demokraten stilisieren kann?
Also ich glaube, was auch schon Boris Vormann erwähnt hat, ist hier sehr wichtig, diese Spaltung der Gesellschaft, die wir ja auch im Kongress sehen. Es sollte nicht vergessen werden, dass 1998 noch 31 Demokraten für die Aufnahme der Ermittlungen gegen ihren Präsidenten Bill Clinton gestimmt haben und schlussendlich 5 auch für sein Impeachment stimmten. Dieses Mal ist es so, dass kein einziger Republikaner hier sich auf die andere Seite geschlagen hat. Und das nützt natürlich auch Trump in gewisser Weise. Er kann das gesamte Impeachment-Verfahren eigentlich als einen Vorstoß der Demokraten darstellen, einen Präsidenten zu entfernen. Was die Demokraten machen, ist verfassungsrechtlich völlig legitim. Aber es wäre natürlich von Vorteil, wenn es hier einen parteiübergreifenden Konsens gibt. Und das ist halt nicht der Fall. Das heißt, er kann das Impeachment-Verfahren für seine Unterstützer als das darstellen, was er immer auf Twitter sagt, als einen Witch Hunt, eine gewisserweise Hexenjagd, dass es hier nicht um wirkliche Verfehlungen geht, sondern dass es den Demokraten nur darum geht, den Wahlausgang 2016 wieder umzudrehen. Das, was Trump ja vom ersten Tag an auch argumentierte, dass die Demokraten mit diesem Ergebnis nie einverstanden waren und erst mit Russland angefangen haben und jetzt der Ukraine. Das heißt, er könnte hier schon durchaus versuchen, die eigenen Reihen hinter sich ein Stück weit zu schließen, was wir im Kongress eben auch schon sehen, dass also bis jetzt wirklich kein einziger Republikaner sich offen gegen den Präsidenten gestellt hat. Und wir sehen auch in den Umfragen übrigens, dass unter republikanischen Wählerinnen und Wählern die Unterstützung für ein Impeachment-Verfahren sich bis jetzt kaum geändert hat. Also es sind Werte von circa 10%, die auch schon vor einem halben Jahr zu sehen waren. Das heißt, in den eigenen Reihen könnte es für ihn durchaus auch von Vorteil sein.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also das Weiße Haus hat sich auf eine komplette Verweigerungsstrategie festgelegt. Also hat die Vorermittlungsverfahren boykottiert, hat seinen Mitarbeitern verboten, Aussagen zu machen. Das ist ja eigentlich im Prinzip peinlich. Was sagen denn seine Parteigenossen zu diesem Gebaren ihres Präsidenten? Also dass er sich gar nicht daran interessiert ist, zur Aufklärung beizutragen.
Also meiner Ansicht nach haben die Republikaner ihre Rolle in der Gewaltenkontrolle, ihre Rolle im Kongress eigentlich komplett aufgegeben. Also man hat sich hier wirklich auf Gedeih und Verderb mit dem Schicksal von Donald Trump eins gemacht. Und was Sie eben erwähnt haben, diese Verweigerung, diese komplette Verweigerungshaltung aus dem Weißen Haus, was die Kooperation betrifft zum Impeachment-Verfahren, beschädigt natürlich auch dieses, ja, die Gewaltenteilung. Und das Problem ist, das ganze Prozedere wird immer mehr als machtpolitische und parteipolitische Taktik gesehen von den politischen Lagern. Und das ist natürlich ein Problem, diese starke Politisierung der Gewaltenkontrolle, weil darunter auch die demokratische Qualität letztendlich leidet. Aber das scheint die Republikaner momentan nicht sehr zu betreffen.
Das Interessante bei der ganzen Sache ist, dass beide Parteien, beide Seiten auf die Demokratie pochen und auf die Sicherung der Demokratie. Die Demokraten sagen, das sind Mechanismen, institutionelle Mechanismen der Gewaltenteilung, die da greifen müssen, weil der Präsident sein Amt missbraucht hat. Und auf der anderen Seite sagen die Republikaner, die Demokratie muss verteidigt werden vor einem tiefen Staat, vor den Bürokraten, die ihn aus dem Amt heben wollen und die seine Wahl revidieren wollen. Das hatten wir schon gehört. Diese Argumentation ist ein bisschen widersprüchlich meines Erachtens, weil Trump ist ja schon 3 Jahre im Amt und die Polarisierung, die natürlich existiert und der Gridlock, also die Barrikadehaltung und diese Grabenkämpfe, die sind natürlich schon viel älter und existierten auch bei Obama.
Dann kann man aber auch sagen, die Demokraten haben sich mit der Einleitung dieses Amtsenthebungsverfahrens doch auf ein sehr dünnes Eis begeben, weil es im Prinzip nicht um die faktische Klärung geht, sondern es ist eigentlich ein politischer Schlagabtausch. Und im Prinzip ist es ja auch so, es wird schwierig sein, dass dieses Verfahren durchkommt, weil ja der Senat, in dem die Republikaner die Mehrheit stellen, da wird es sicherlich nicht durchkommen. Also was haben Sie sich versprochen mit diesem Verfahren?
Ich würde sagen, ja und nein. Es ist sehr riskant, ein Amtsenthebungsverfahren einzuführen. Nancy Pelosi, die Sprecherin des Hauses, war ja auch sehr, sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber und hat dann erst sehr spät eingelenkt und gesagt, das muss gemacht werden. Und sie haben natürlich recht. Also im Senat das durchzubringen, wo es eine Zweidrittelmehrheit braucht, ist so gut wie unmöglich, außer die öffentliche Meinung kippt. Dazu sehen wir jetzt momentan noch keine Anzeichen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, eine Demokratie hat bestimmte verfassungsrechtliche Mechanismen, um dem Amtsmissbrauch vorzubeugen. Und wenn die nicht greifen in speziellen Situationen, dann werden sie hinfällig. Und dann hat man natürlich ein viel tiefer liegendes Problem.
Also ich glaube, dass Nancy Pelosi lange darüber nachdachte, wie vorgegangen werden sollte, weil sie sich halt auch bewusst war, dass das Impeachment möglicherweise im Repräsentantenhaus durchkommt, im Senat aber dort keine Chance besteht. Das Impeachment ist gewisserweise ja, eine Patrone, die man jetzt nutzt. Was passiert, wenn es im Senat halt dazu kommt, dass Trump nicht als schuldig deklariert wird? Rein theoretisch kann die demokratische Mehrheit Trump mehrfach impeachen. Aber ich glaube, die Sorge besteht vielleicht auch ein Stück weit, was ist, wenn er wiedergewählt wird und er ist einmal impeached worden? Wie agiert er dann in seiner zweiten Amtszeit? Wohlwissend, dass wahrscheinlich die Demokraten dieses Impeachment-Thema nicht noch einmal aufgreifen werden. Also es gibt hier gewisse Hintergedanken, die politische Komponente, aber ich glaube, dass schlussendlich dann doch nach diesem Ukraine-Anruf, nach dem Telefonat, in dem Trump ja ganz klar versucht hat, seinen wahrscheinlichen demokratischen Gegner mithilfe eines ausländischen Staates zu attackieren, dass dann doch für Nancy Pelosi da auch der Punkt erreicht worden war, wo sie sagte, jetzt ist es nicht mehr nur politisch in dem Sinne, sondern ja, sehen wir wirklich einen klaren Verstoß gegen die Normen und die Verfassung der Vereinigten Staaten.
Ganz genau. Und zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, war auch der Druck der Wählerbasis einfach enorm auf Nancy Pelosi, die ja anfangs noch Rücksicht nehmen wollte auf ihre Abgeordneten aus den eher konservativen Distrikten, in denen das Impeachment-Verfahren einfach sehr umstritten noch ist, nicht sehr viel Zustimmung erfährt. Aber als dann selbst die ersten demokratischen Abgeordneten aus diesen konservativen Distrikten, die alle aus dem National Security-Bereich auch selbst kommen, als die sich dann auch öffentlich geäußert haben, die haben einen Brief in der Washington Post verfasst und gesagt, es ist einfach mittlerweile so viel vorgefallen, dass wir nicht mehr ignorieren können und das einfach eine Gefahr darstellt für die Integrität der Wahlen und auch für unser nationales Sicherheitssystem. Und darauf konnte sie sich dann natürlich auch stützen. Und gleichzeitig versuchen die Demokraten aber natürlich auch im Idealfall das Verfahren auch relativ zügig abzuwickeln. Also die neuesten Informationen, da heißt es, vor Jahresende soll schon versucht werden, über diese Anklagepunkte, die Impeachment-Artikel abzustimmen, sodass es dann schnell an den Senat weitergereicht werden kann, sodass wir noch bevor die Vorwahlen idealerweise am 3. Februar in Iowa beginnen, das Prozedere einfach abhacken können.
Ja, da befinden sich die Demokraten auch in einem Dilemma, denn wenn man sich so die geschichtlichen Amtsenthebungsverfahren anschaut, dann können die durchaus auch einen negativen Effekt für die Beliebtheitswerte des Präsidenten haben. Aber was uns da Wissenschaftler sagen, ist, dass es nur der Fall ist, wenn das sich über mehrere Monate zieht, also wenn diese Anhörungen auch sehr sichtbar sind. Wenn man das Ganze jetzt schnell über die Bühne bringen möchte, dann ist die Gefahr eben, dass der Effekt verpufft und dass wenig dann letztlich für die Wahl davon übrig bleibt. Das andere Szenario ist natürlich bei Nixon, als die Anhörung angefangen hat, war er dann ungefähr ein bisschen mehr als ein Jahr später aus dem Amt. Das fällt natürlich genau auf die Wahl nächstes Jahr, auf die Präsidentschaftswahl. Also da überlappen verschiedene Prozesse und es dürfte sehr interessant werden.
Interessant ist auch, was eben gesagt wurde, nämlich, dass Trump gegen die Normen verstößt, gegen die Verfassung. Das ist ja im Prinzip sein typischer Politikstil. Er lotet ja nicht die Grenzen des politisch Akzeptablen aus, also er überschreitet sie ständig. Er kennt auch keine Scham, nehmen wir mal diese frauenfeindlichen Äußerungen, die er getroffen hat. Es gibt ja auch andere rassistische und integrationsfeindliche Kommentare von ihm. Da müsste es doch eigentlich einen Aufschrei in der Bevölkerung geben. Warum wird er nicht abgestraft dafür?
Sicherlich ist ja einer der Faktoren, dass er auch so als Kandidat antrat, als jemand, der eben kein konventioneller Politiker ist, als jemand, der die Dinge offen ausspricht. Das ist ja etwas, was wir generell auch von populistischen Politikern kennen. Er ist halt eine andere Persönlichkeit. Er ist kein normaler Politiker. Es gab schon während der Kampagne 2015, 2016 viele Beispiele, Kommentare, als er John McCain attackierte, der ja im Vietnamkrieg auch Kriegsgefangener war, wo man eigentlich dachte, dass das müsste zu einem Verlust an Unterstützung führen. Aber seine Wählerschaft hat halt eine wirklich sehr tiefe Abneigung gegenüber Washington, gegenüber der Politelite, generell gegenüber allen Eliten, Experten und so weiter. Und da kommt es dann halt eigentlich gut an, dass da jemand ist, der die Dinge so sagt, der die Personen auch sehr scharf attackiert, der teilweise gegen Politiker aus den eigenen Reihen schießt. Also die Wählerschaft, die mag das eigentlich. Und es kann Trump dann auch fast relativ egal sein, wenn es einen Aufschrei in den Medien gibt oder einen Aufschrei aus dem anderen Lager. Denn die Mainstream-Medien, die sieht er eher als Feind an. Er muss irgendwie seine Basis ansprechen. Und die reagiert eher positiv auf diese Kommentare, auf diese Art der Rhetorik.
Aber Frau Anning, ich möchte Ihnen vielleicht kurz widersprechen, wenn Sie sagen, warum wird er dafür nicht abgestraft? Wenn wir uns ein paar Wahlergebnisse angucken aus den letzten 3 Jahren, kann man ja schon sagen, dass er teilweise abgestraft wurde. Also die Zwischenwahlen 2018, es war eine enorm hohe Wahlbeteiligung. Wir hatten hier fast 49,7% der Amerikaner haben sich beteiligt, was für Zwischenwahlen ein sehr, sehr ordentlicher Wert ist. Und die Demokraten haben es hier geschafft, zum Beispiel die Kontrolle im Repräsentantenhaus wieder zu erlangen. Auch in mehreren Sonderwahlen, in sogenannten Special Elections, haben die Demokraten sehr gut abgeschnitten, konnten Gouverneursposten wieder gewinnen, Sitze in den Länderparlamenten der einzelnen Bundesstaaten. Und sie konnten vor allen Dingen auch in vielen konservativen Gegenden den prozentualen Vorsprung der Republikaner abschmelzen. Ja, also selbst wenn sie nicht gewonnen haben, konnten sie aber den prozentualen Abstand zwischen sich und den Republikanern verkleinern. Und sie haben auch Frauen erwähnt, was natürlich auch ein enormer Faktor war in diesen letzten 3 Jahren aufgrund der vielen sexistischen und misogynen Äußerungen von Präsident Trump, dass sehr viele Frauen sich sehr engagiert in der Politik aktiv beteiligt haben. Also im letzten Kongress hatten wir auch eine Rekordzahl. 102 Frauen wurden in den Kongress gewählt. Frauen spenden mehr an Geldern. Sie nehmen selbst teil. Sie bewerben sich um politische Ämter. Und auch jetzt in demokratischen Vorwahlen wird davon ausgegangen, dass knapp 60% Wählerinnen sein werden, sozusagen. Also ich denke schon, dass sich da einiges getan hat in der Zivilgesellschaft, was dann auch auf das politische System, auf die Wahlbeteiligung und auf die Demokratische Partei ausgestrahlt hat.
SWR2 Forum ist Trump zu schlagen, die USA ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl. Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen, was Trumps Entgleisungen und gezielte Grenzüberschreitungen betrifft. Da gibt es ja dann offensichtlich einen fruchtbaren Boden, auf den das fällt. Dann haben wir es doch eigentlich eher mit einem größeren gesellschaftlichen Problem zu tun in den USA.
Ich denke, was man momentan in den USA sieht, aber nicht nur in den USA, ich glaube, da muss man den Blick auch weiten und nach Europa schauen, aber auch beispielsweise nach Indien oder nach Brasilien. Es gibt eine Art Renationalisierungstendenz und ich glaube, das sind zwei ganz entscheidende Krisen von Bedeutung. Zum einen eine sehr viel längere Krise. Also Trump selbst ist, und das betonen viele Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler, ist ein Symptom einer tiefer liegenden Krise, dass es eine Krise des Wirtschaftsliberalismus ist. Also dass es mit der Globalisierung zusammenhängt. Die Globalisierungsverlierer wurden ja da häufig auch bemüht in der Presse. Also das ist die langfristige Krise. Die bricht sich Bahn in unterschiedlichen institutionellen Kontexten und das formt sich dann auch unterschiedlich aus. Also das ist eine Sache. Der Grund, warum Trump überhaupt erst ins Amt gewählt worden ist, das darf man nicht ganz vergessen. Dann sonst denkt man, man könnte einfach zu Biden zurückgehen und alle wären zufrieden. Aber diese Kritik halt natürlich nach. Das andere ist Trump selbst. Und auch da, wenn man Bolsonaro anguckt oder Modi in Indien oder Orban, also da hat man sehr ähnliche Regierungsstile. Und das sind aber auch nicht nur Stile, das ist eine grundsätzliche Kritik am Pluralismus der Demokratie, eine grundsätzliche Kritik an den Mechanismen der Demokratie. Man sagt, da wird nur geredet, da kommt man nie zu Ergebnissen, es gibt immer nur Kompromisse, wir kommen zu nichts. Dann hat man auch eine Presse, die das Ganze unterminiert. Also da wird rekurriert auf eine geeinte Nation und man sagt, man muss wieder im Sinne des wahren Demos handeln und nicht mehr auf das hören, was andere machen wollen, nicht mehr auf supranationale Regierungen. Also es ist eine ganz tieflegende, ich sage das jetzt humoristisch, aber es ist eine ganz tieflegende Kritik an den Institutionen der Demokratie.
Genau, und was in den USA natürlich auch wirklich noch so verstärkend hinzukommt, ist dieser demografische Wandel, der einen enormen Effekt hat. Also wir haben ja diese historisch dominante Gruppe weiße Christen, jetzt mal vereinfacht gesagt, die in naher Zukunft einfach eine Minderheit sein werden. Und aktuell Minderheiten, die ganz verstärkt natürlich ihre Rechte und Interessen fordern und vertreten, was auch einfach einen politischen Backlash, der jetzt einfach sehr anschaulich symbolisiert wird, auch durch Donald Trump, zur Folge hat. Und gleichzeitig ist das Problem, dass, wenn wir uns Statistiken auch angucken oder Umfragen vor allen Dingen, dass Amerikaner einander immer weniger vertrauen. Ja, also man sieht sich nicht mehr zunehmend als legitimer politischer Gegner vielleicht mit unterschiedlichen Interessen, sondern wirklich als Feind. Ja, und dass es nicht mehr als in Ordnung angesehen wird, wenn die andere Partei mal reagiert, weil es gleichgesetzt wird mit dem Untergang Amerikas. Ja, also auch wenn man sich Umfragen anguckt, zum Beispiel in den 1960ern waren knapp weniger als 5% der Demokraten unglücklich, wenn die eigene Tochter oder der eigene Sohn einen Republikaner geheiratet hätte. Ja? Und mittlerweile sind wir schon bei 45% der Demokraten, für die das relativ schlimm wäre, wenn das eigene Kind mit jemandem von der entgegengesetzten Partei nach Hause käme.
Und man muss sagen, oder es entsteht der Eindruck hier, dass Trump diese Spaltung auch vorantreibt, indem er im Prinzip nach wie vor immer nur auf seine Stammwähler setzt. Stimmt das? Verfängt diese Politik auch langfristig?
Also ich glaube schon, dass er natürlich Politik für die Stammwähler macht. Es macht für Trump auch relativ wenig Sinn, zu versuchen, einen parteiübergreifenden Konsens zu finden oder Wähler aus dem anderen Lager anzusprechen, denn dafür sind die ideologischen Gräben im Land einfach auch viel zu tief. Er kann eigentlich gar nicht mit irgendeiner Politik Wähler aus dem anderen Lager ansprechen. Eine Statistik, auf die ich letztens noch getroffen war, die argumentierte, dass eigentlich wirklich nur 2% der gesamten Wählerschaft in den USA wirklich unabhängig sind, also wirklich gar keine klaren ideologischen oder parteipolitischen Präferenzen haben. Und das ist die Strategie, die Trump dann auch 2020 verfolgen wird, dass er versucht, irgendwie seine Basis so stark wie möglich zur Wahl zu bringen durch eine Rhetorik der Bedrohung, der Krise, dass die Demokraten den Sozialismus einführen möchten, dass die Demokraten die Grenzen öffnen möchten. Und das sieht er als bestmögliche Strategie. Und man muss auch sagen, auch nach Trump wird das wahrscheinlich eine Strategie sein, die auf republikanischer Seite nicht in dieser Art und Weise, aber fundamental weiterverfolgt werden wird.
Wenn ich hier vielleicht kurz nachhaken darf. Also ich stimme völlig überein, dass Trump sehr gut da drin ist, Ängste zu schüren und dann auch politisch zu instrumentalisieren. Ich würde aber vorsichtig sein, Migration als Hauptgrund für die Krise der Demokratie in den USA zu nennen. Denn dann ist nicht zu erklären, warum wir in allen Teilen der Welt momentan diese ähnlichen Tendenzen sehen. Ich denke, man kann ein sehr gutes Argument dafür machen, dass das Ganze mit den mittelfristigen Konsequenzen der Weltwirtschaftskrise zu tun hat. Natürlich instrumentalisiert Trump jetzt im Nachgang die Frustration, die existiert in der Bevölkerung. Aber wenn man sich mal die Exit-Polls anschaut von der letzten Präsidentschaftswahl und wenn man sich auch beispielsweise das Brexit-Referendum anguckt oder auch die Präsidentschaftswahlen in der ersten Runde in Frankreich, da findet man sehr viele Beispiele, dann ist es häufig diese Kluft zwischen ruralen Bevölkerung, also ländlichen Bevölkerung, die infrastrukturell auch nicht sehr gut angebunden sind, und den urbanen, kosmopolitischen Eliten. Also das ist eine Kritik an der Globalisierung, an denen, die profitieren von der Globalisierung, und da spielt die Migration natürlich auch eine wichtige Rolle. Eine Sache noch, wenn man jetzt Trump so ansieht, dann denkt man ja, das ist viel Chaos. Er scheint auch so einen Regierungsstil zu haben, der sehr, sehr chaotisch ist. Das wurde auch auch in der New York Times sehr häufig besprochen, die Lügen, die Widersprüche etc. Man darf aber nicht vergessen, dass gleichzeitig auch eine sehr konzertierte Agenda gefahren wird. Die Umweltbehörde ist quasi auseinandergenommen worden. Die Finanzdereguliere sind massiv vorangeschritten. Im Energiesektor, im Finanzsektor hat er sehr, sehr viele Gesetze gekippt und hat da sozusagen dem Markt den freien Lauf gelassen. Da findet er natürlich auch Unterstützung bei Reichen in der eigenen Bevölkerung. Und der Staat wird natürlich auch umgebaut. Die Gewaltenteilung scheint nicht mehr ganz so zu greifen. Die Presse scheint nicht mehr so frei zu sein, wie sie das noch vor 4 Jahren waren. Also das ist ein sehr aktives Programm, das man da auch nicht aus den Augen verlieren darf.
Absolut. Gerade auch was die Ernennung von konservativen Richtern betrifft. Ja, nicht nur im Supreme Court, sondern auch auf den ganzen einzelnen Gerichten der Bundesstaaten.
Ich glaube, was Herr Vormann sagt, das stimmt definitiv auch. Was auch natürlich auch erklärt, warum Trump weiterhin so populär in den eigenen Reihen ist. Er hat geliefert. Wie gerade gesagt wurde, das wirkt für Außenstehende immer so, als ob Chaos ist und es verlassen viele Mitglieder des Kabinetts und des Regierungsstabs das Weiße Haus. Aber er hat in eigentlich allen relevanten Politikbereichen geliefert. Das wurde ja gerade schon erwähnt, die Deregulierung, die Steuersenkung, die von Frau Wagner erwähnte Ernennung von konservativen Richtern, die dazu führen werden, dass Trumps Vermächtnis lange nach dem Ende seiner Amtszeit bestehen wird. Seine Maßnahmen gegen Dinge wie Abtreibung oder die Rechte sexueller Minderheiten, was sehr gut auch bei den christlich-konservativen Wählern ankommt. Das ist ja manchmal die Überraschung, dass gesagt wird, wie kann es sein, dass diese gläubigen Christen jemanden unterstützen und wirklich auch sehr stark unterstützen, der mehrere Ehen hinter sich hat und sich so benimmt. Aber er hat hier wirklich geliefert und das erklärt, warum 90% aller republikanischen Wählerinnen und Wähler ihn unterstützen und das erklärt auch, warum das ganze Impeachment-Verfahren von republikanischer Seite so gut wie keine Unterstützung erhält.
Genau. Ja, und natürlich, was dazu kommt, er beherrscht ja die mediale Agenda sehr ausgezeichnet. Also wir sprechen jetzt während seiner Amtszeit knapp über 11.000 Tweets, die sozusagen im Donnerhagel immer auf die Amerikaner einprasseln. Das heißt, er setzt natürlich auch die politische Agenda und die Demokraten konnten dem bislang noch nicht viel entgegensetzen. Ja, also wenn man sich auch zum Beispiel die Aktivität im Repräsentantenhaus anschaut, die Demokraten wollten eigentlich versuchen, ihr politisches Profil zu schärfen, ähnlich wie es damals die Republikaner im Senat gemacht haben, die immer fleißig abgestimmt haben über die Abschaffung von Obamacare, wohl wissentlich, dass es dazu nie kommen wird, weil Obama halt noch Präsident war. Und das war auch so ein bisschen die Idee der Demokraten, dass man zeigt, wofür man politisch steht. Es wurden verschiedene Gesetzesvorlagen auch verabschiedet, Waffenkontrolle, bessere Einwanderungsgesetze, Mindestlohn, gerade jetzt im September ein großes Antikorruptions- und Pro-Demokratie-Gesetz, was aber komplett untergeht natürlich, ja, weil Trump es doch geschickt schafft, auch seine politischen Punkte einfach zu setzen und in die Medien zu bringen.
Also ich würde an einer Stelle widersprechen. Ich glaube, er hat nicht geliefert oder er hat nur teils geliefert. Trump hat geliefert, wenn es darum geht, den in den hohen Einkommensschichten, die sich was versprochen haben von ihm, tatsächlich auch was zu bieten, nämlich die große Steuerreform. Das ist auch legislativ das einzige Projekt, das Trump in den 3 Jahren umgesetzt hat. Das hilft vor allem den Reichen. Es hilft ein wenig dem mittleren Einkommen, aber eben nur, um sie auch zufrieden zu halten. In allen anderen Fragen, da muss man, glaube ich, schon kritischer hinschauen. Da werden vor allem Ängste geschürt und bedient, um die Leute bei Laune zu halten. Er hat sich selbst aufgeschwungen zum Verteidiger des kleinen Mannes. Wenn wir noch an die Amtseinführungsrede von ihm denken, dann sagt er, zum ersten Mal steht hier das Volk sozusagen, das fleischgewordene Volk in Person von Donald Trump. Und er würde dem kleinen Mann sozusagen jetzt endlich entgegenkommen, im Gegensatz zu dem Sumpf Washington DC und zu der ganzen Korruption, die davor passiert ist. Aber er hat sehr, sehr viele und sehr viel mehr Lobbyisten mit ins Weiße Haus genommen. Es gibt ein Revolving Door, das sich noch schneller dreht. Das ist sozusagen so eine Drehtür zwischen Privatsektor und öffentlichem Sektor. Seine Familie ist sehr eingebunden wirtschaftlich. Sein Unternehmen profitiert sehr von seiner eigenen Politik. Also wem da genau gedient wird, ich glaube, das muss man sehr, sehr genau unterscheiden.
Sie sagen, er hat geliefert nur zum Teil, aber der kleine Mann hat im Prinzip noch nicht profitiert von Trumps Politik, kann man das so sagen? Aber warum sind die dann trotzdem noch auf seiner Seite und wählen ihn?
Ich denke, weil es eine große Angst gibt vor Einwanderung, vor der Globalisierung, vor der gefährlichen Grenze im Süden, die Trump sehr erfolgreich inszeniert hat, auch mit einem nationalen Notstand, den er da politisch instrumentalisiert hat, auf eine Art und Weise, wie das in den USA noch nie passiert ist davor. Also er ist sehr geschickt darin, die Leute bei Laune zu halten und die auch verschiedene Bevölkerungsgruppen gegeneinander auszuspielen und zu sagen, wir müssen jetzt nicht mehr so politisch korrekt sein, wir müssen jetzt mal die Dinge beim Namen nennen, so wie das auch schon gesagt wurde von Herrn Adorf. Ich glaube, das kann er sehr gut. Aber wenn man tatsächlich auch sein Programm anschaut, dann ist von den Dingen, die da ankommen bei den Bürgerinnen und Bürger, relativ wenig übrig geblieben.
Ja, aber ich glaube, genau das darf man nicht unterschätzen. Wirklich diese emotionale Bindung, die auch viele Trump-Wähler und Wählerinnen zu ihm haben. Also man geht in der Wissenschaft ja auch immer sehr gerne davon aus, diese rationale Wahlentscheidung und wie hat er jetzt geliefert oder was genau ist am Ende dabei rausgekommen. Aber dieses sich vielleicht wiederfinden auch in ihm als Präsidenten im Sinne von, jetzt spricht einfach mal jemand hier über unsere Wut, über unseren Frust und er setzt sich für uns ein. Und man findet ja immer schnell auch einen Schuldigen, an wem es dann liegt, dass es nicht geklappt hat, dass zum Beispiel die Mauer gebaut wird. Ja? Also sei es die Demokraten, der Deep State oder die Medien. Also ein Sündenbock für diese Verfehlung ist ja auch immer schnell gefunden. Und da darf man, wie gesagt, nicht unterschätzen, glaube ich, wie auch emotional verbunden sich viele der Trump-Wähler sich mit ihm letztendlich fühlen.
Wobei es ja auch immer heißt, die gute Wirtschaft sei ein wesentlicher Wahlkampfhelfer Trumps. Stimmt das?
Also vielleicht noch ein Punkt zu der Sache. Die Frage existiert, hat Trump für den kleinen Mann etwas geliefert? Das ist aber auch schon ein Punkt, der auf republikanischer Seite oder generell in der US-Politik seit Jahrzehnten angesprochen wird, dass die Republikaner gewisse Versprechen machen für den kleinen Mann und dann letztendlich, wie es ja auch bei Trump war, auf legislativem Wege eigentlich nur den Reichen helfen. Der Punkt, der hier vielleicht teilweise unterschätzt wird, und das bezieht sich jetzt natürlich auch auf die Frage des Zustands der Wirtschaft, ist die Relevanz der Wirtschaft beim Thema Unterstützung von Trump. Es ist meiner Ansicht nach wirklich so, dass die soziokulturelle Komponente da ein zentraler Erklärungsansatz ist für die Unterstützung sogenannter einfacher Menschen oder des kleinen Mannes für die Republikanische Partei seit wirklich geraumer Zeit und auch für Trump. Das heißt, es gibt halt diese Angst, wir befinden uns in einer Art Culture War. Das wurde auch schon 1992 auf dem Republikanischen Parteitag mal angesprochen, dass halt die Demokraten die Basis der Vereinigten Staaten zerstören wollen. Und diese Komponente spielt da, glaube ich, eine wichtige Rolle. Und da hat Trump ja auf legislativem Wege relativ wenig geliefert. Aber wenn wir das Beispiel Abtreibung nehmen, die Dinge, die er dort versucht hat umzusetzen und auch teilweise umgesetzt hat, gehen teilweise deutlich weiter als das, was der wiedergeborene Christ, der evangelikale George W. Bush zwischen 2001 und 2009 gemacht hat. Also hier gibt es gewisse Punkte, die jetzt nicht auf legislativem Wege erreicht wurden. Aber in diesen soziokulturellen Fragen, wenn es darum geht, was sind die Rechte homosexueller Paare, dürfen bestimmte sexuelle Minderheiten auch in der Armee dienen, da hat er eine ganz klare Positionierung eingenommen und eigentlich die Vorstöße aus der Obama-Ära wieder zurückgerollt. Und auch ein Aspekt wie beispielsweise der Umzug der Botschaft nach Israel, das hat er auch christlich-konservative angesprochen. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Wirtschaft. Der Wirtschaft geht es relativ gut, aber hier sollte vielleicht auch nicht vergessen werden, dass auch hier zwei verschiedene Lager existieren. Wenn Sie Demokraten fragen, wie beurteilen Sie den Zustand der Wirtschaft, dann ist das erheblich schlechter als unter Republikanern. Also auch hier leben die Menschen eigentlich ein Stück weit in ihrer eigenen Welt. Und die Zwischenwahlen 2018 fanden in einem Umfeld statt, in der es der Wirtschaft teilweise noch besser ging als heute. Also es gibt ja die ersten Indikatoren in den USA, dass es vielleicht sich ein wenig abschwächt. Aber 2018 war ein desaströses Jahr für die Republikanische Partei im Repräsentantenhaus, trotz der guten Wirtschaft, weil ganz einfach die Wähler auf der Basis anderer Themen abgestimmt haben.
Und die Frage ist natürlich auch immer, was heißt gute Wirtschaftslage? Ja, es ist eine geringe Arbeitslosenquote, ich glaube aktuell bei ungefähr 3,6%. Aber wir haben immer noch knapp 30 Millionen Amerikaner ohne Krankenversicherung. Einer von 8 Amerikanern, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Eine unglaublich rasant steigende Ungleichheit. Oder auch wenn wir schauen, dass knapp 40% der Amerikaner im Notfall nicht, ich glaube es sind ungefähr $400 oder so, aufbringen könnte. Ja, also ich meine, diese Arbeitslosenquote, die ja auch von Trump immer so oft gelobt wird oder ja immer mitgeteilt wird, das ist ja auch nur ein Teil eines sehr viel komplexeren Bildes.
Aber sind das denn dann auch die Themen Arbeitslosigkeit, Krankenversicherung, mit denen die Demokraten dann jetzt im Wahlkampf punkten könnten? Also wie viel haben die Demokraten auch aus der Wahlniederlage gelernt, sagen wir mal, die ja auch die Wähler als Quittung für ein ignorantes politisches Establishment ausgestellt haben oder so wird es gerne bewertet? Haben sie neue, andere Strategien entwickelt?
Also genau das ist es auch gerade, was die Partei beschäftigt. Was ich eingangs erwähnt habe, die zwei Parteiflügel, dass es eher so einen moderat-pragmatischen Flügel gibt, um Kandidaten wie zum Beispiel Joe Biden oder Pete Buttigieg oder Amy Klobuchar, die sagen, ja, wir brauchen Veränderungen, aber eher Step by Step, also nichts, was das System komplett umkrempelt. Und dann haben wir Kandidaten wie Elizabeth Warren oder Bernie Sanders, die ganz dezidiert linksprogressive Politik machen, also für amerikanische Verhältnisse und zum Beispiel eine wirklich Gesundheitsversicherung für alle fordern, also Medicare for All zum Beispiel. Und die sagen, es reicht nicht, einfach noch weiter herumzutüfteln oder Obamacare auszubauen, sondern wir müssen wirklich einen allumfassenden Krankenschutz herstellen. Und in den Zwischenwahlen war das Thema Gesundheitssystem, Krankenversicherung, auch gerade die steigenden Medikamentenpreise sehr dominant bei den Demokraten. Das war eigentlich eins der Hauptthemen, das sie beschäftigt hat, das sie in den Wahlkampf getragen hat. Und das, wie gesagt, hat ja auch sehr erfolgreich geendet. Also das wird, denke ich, definitiv ein Thema sein, was auch 2020 eine große Rolle spielen wird. Es wird interessant sein zu beobachten, welcher Parteiflügel sich nachher in den Vorwahlen durchsetzen wird und in welchem Ausmaß dann, wie gesagt, das Thema eine Rolle spielt oder umgesetzt wird.
Vielleicht darf ich noch ergänzen, weil Sie schütteln das so locker aus dem Arm. Joe Biden, der frühere Vizepräsident, er ist ja im Moment derjenige, der gute Aussichten hat. Ich glaube, 30% sogar hat er Unterstützung bei den demokratischen Wählern im Moment. Elizabeth Warren, Senatorin aus Massachusetts, die liegt irgendwie bei rund 20%. Und jetzt heißt es ja aktuell, könnte auch Michael Bloomberg, der ehemalige New Yorker Bürgermeister, mit ins Rennen einsteigen.
Ja. Ich denke, es ist wichtig, was Frau Wagner da im Vorbeigehen fast gesagt hat, dass wir von Progressiven hören in den USA und vom linken Flügel der Demokraten. Wenn man sich so ein bisschen die Programmpunkte anguckt und auch die Fragen nach Gesundheitsreform etc. Aus einer deutschen Perspektive ist das klassische Sozialdemokratie der 70er, 80er Jahre. Also das sind jetzt keine radikalen Sozialisten, die eine Kollektivierung des Privateigentums fordern. Sanders hat auch immer von einer politischen Revolution und nie von einer ökonomischen Revolution gesprochen und wollte natürlich damit vor allem junge Wählerinnen und Wähler ansprechen. Aber ich weiß nicht, ob man sich da nicht selbst einen Bärendienst erwiesen hat, denn in den USA kann man mit dem Label Sozialist sehr, sehr schlecht punkten. Also man geht eigentlich sogar davon aus, dass es den in der politischen Kultur der USA nie gegeben hätte. Also ich glaube, man hat sich da ein Eigentor geschossen vor 3 Jahren und jetzt hat man eigentlich genau dieselbe Situation wie 2016, wo Sanders gegen Clinton angetreten ist, mit diesem linken und konservativeren Flügeln in der Demokratischen Partei. Eine Sache, die man nicht aus dem Auge verlieren sollte, ist, Warren und Sanders nehmen sich gegenseitig noch die Stimmen weg momentan. Also das ist natürlich so, dass Biden da führt, aber er wird aus vielen verschiedenen Gründen kritisiert und auch nicht unbedingt als der stärkste Kandidat gesehen. Und wenn sich das Rennen da in den Primaries zuspitzt, dann kann sich das Bild relativ zügig auch verschieben.
Ja, es wird spannend sein zu beobachten, denn hier kommt auch die ganze Struktur des Vorwahlsystems der Demokraten mit ins Spiel. Also wir haben zwischen 17 und 19 Bewerber. Sie haben Michael Bloomberg noch erwähnt, ob jetzt der nächste weiße ältere Milliardär die Partei zum Erfolg führt, mag ich mal zweifeln, aber das sei mal so dahingestellt. Aber was interessant ist, im Vorwahlsystem der Demokraten werden die delegierten Stimmen, die ja die Bewerber sammeln müssen sozusagen zum Parteitag, proportional vergeben. Das heißt, wenn wir weiterhin also eine starke Vierer-Fünfer-Spitze haben, kann sich der Prozess durchaus länger hinziehen und das ist natürlich dann auch für die Demokraten nicht ganz so ideal, weil es dann einfach weniger Zeit gibt, sich auf die Hauptwahl vorzubereiten und wirklich sich auch hinter einem Kandidaten zu vereinen. Ja, weil das ist natürlich auch das Trauma von 2016. Was passiert, wenn wieder ein eher moderat pragmatischer Kandidat die Nominierung gewinnt und der linke Flügel damit nicht so einverstanden ist und dann auch den Kandidaten oder die Kandidatin nur halbherzig unterstützt?
Ich glaube, der Wettbewerb bei den Demokraten, auch zwischen beiden, der eher für das moderate, ältere Lager steht und auf der anderen Seite Sanders und Warren, spiegelt natürlich auch die Veränderung der Partei in den letzten 20, 30 Jahren wieder. Wenn wir uns mal die interne Zusammensetzung der Partei ansehen, dann sehen wir, dass im Jahr 2000 sich ungefähr ein Viertel aller demokratischen Wähler als liberal bezeichnete, also liberal im amerikanischen Sinne, das könnte man vielleicht als progressiv übersetzen. Jetzt liegt dieser Anteil innerhalb der Partei bei über 50%. Das heißt also, es gibt da einen gewissen Selbstfindungsprozess und es gibt aber auch gewisse interne Grabenkämpfe, weil halt dieses für amerikanische Verhältnisse linke oder sozialdemokratische Lager in der Partei doch enorm an Gewicht gewonnen hat. Das ist auch ein Problem für Joe Biden. Joe Biden stammt aus einer anderen Ära. Das, was er vielleicht in den 70er oder 80er Jahren propagiert hat, verschiedene Äußerungen von Biden, das war damals, wurde vielleicht als moderat angesehen in der Demokratischen Partei. das ist heutzutage einfach nicht mehr akzeptabel. Und deswegen hatte er auch gewisse Probleme, sich da vielleicht von anderen Kandidatinnen und Kandidaten abzusetzen. Also es wurde ja gerade von Frau Wagner erwähnt, dieses Vorwahlsystem stellt jemanden wie Joe Biden vor doch eine gewisse Herausforderung, weil sich ganz einfach das Umfeld in der Partei verändert hat. Vor 20 Jahren war es problemlos möglich, eine Allianz aus Personen zu schmieden, die sich selbst vielleicht gar als konservativ oder als moderat bezeichnet haben. Das ist heute so erheblich schwieriger möglich. Und Biden hat das vielleicht auch dahingehend verstanden, dass er gar nicht so genau auf konkrete Policy-Vorschläge eingeht, im Gegensatz zu Sanders und Warren, sondern sein Verkaufsargument ist eigentlich, ich war Vizepräsident unter Obama und ich bin jemand, der wählbar ist. Aber wirklich viel Konkretes haben wir von ihm bis jetzt dabei im Bereich Politikvorstößen noch nicht gehört.
Die Demokraten irgendwie, ich will es mal so ganz platt und auch naiv fragen, warum stellen die jetzt nicht einen großen, sich geeint hinter einen Kandidaten, eine Kandidatin, sodass man sagt, man einigt sich jetzt auf einen Kandidaten und dahin geht alle Kraft.
Naja, es findet noch nicht statt, was ja auch eigentlich ein sehr dynamisches, gutes Zeichen ist für die Demokratie oder auch für die Demokratische Partei, dass sie doch unterschiedliche Kandidaten hat und unterschiedliche Angebote machen kann. Ja, das war ja auch so ein bisschen der Vorwurf, als dann Hillary Clinton ins Rennen eingetreten ist. 2015, dass es hieß, naja, eigentlich haben wir hier keine große Auswahl. Und was natürlich auch die Unterstützung für Bernie Sanders, der damals ja ihr Konkurrent war, dann auch etwas erklären konnte. Also ich denke mal, grundsätzlich ist es schon eine positive Lage. Es ist ein dynamisches Rennen. Es gibt viel Auswahl. Es ist auch die Chance natürlich, nochmal ganz andere Wählergruppen zu mobilisieren. Ja? Also zum Beispiel ein Kandidat, Andrew Yang, der Silicon Valley, so ein Entrepreneur, der nochmal ganz andere, eher sonst im politischen Prozess fernstehende Wähler und Wählerinnen mobilisiert hat und sie dadurch in den politischen Prozess bringt. Also ich denke, das birgt auch Chancen. Aber wie gesagt, natürlich hängt es dann davon ab, dass man dann zusammenkommt, wenn der oder die Kandidatin wirklich feststeht.
Nach allem, was ich jetzt so gehört habe, nochmal Frage an die Runde. Ja, wie realistisch ist es dann doch, dass wir uns noch mal weiterhin 4 Jahre mit Herrn Trump beschäftigen müssen? Nächsten Jahr, ab nächsten Jahr.
Schweigen. Alles gebrannte Kinder. Haben die Lektion gelernt.
Ich würde jetzt persönlich sagen, er geht eher als leichter Außenseiter in die Wahl. Aber es gibt halt diese verschiedenen Unknowns. Wir wissen nicht, wie schaut die Wirtschaft im nächsten Jahr aus? Was wird die Relevanz der Wirtschaft sein? Die Relevanz des Themas Migration hat zumindest entsprechend bestimmter Umfragen auch durchaus zugenommen. Wir wissen natürlich noch nicht einmal, wer der demokratische Kandidat oder die Kandidatin wird. Und ja, trotz der durchwachsenen Umfrageergebnisse von Donald Trump, er hat auch in der Zustimmungsrate relativ stetig zwischen 38% und 44% Zustimmung. Das ist alles andere als gut und deutet eigentlich auch darauf hin, dass es sehr schwer wird, für ihn wiedergewählt zu werden. Aber er hat halt diese Basis, wo man sagen kann, wenn er das noch ein Stück weit ausbaut, könnte er problemlos wiedergewählt werden. Definitiv ein Kandidat, der nicht wie beispielsweise Jimmy Carter 1980 aus dem Weißen Haus geschmissen wird. Er ist definitiv im Wettbewerb noch drin.
Ja, also ich denke, ein Wahlsieg, so ein bisschen wie Marathonlaufen für die Demokraten, es ist machbar, aber die Konditionen müssen halt wirklich stimmen. Und aktuell sehe ich da Trump auch noch ein bisschen im Vorteil, nur wenn wir uns kurz in Erinnerung rufen. Er hat die Wahl in den wichtigen Staaten 2016, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, sehr, sehr knapp gewonnen. Und das mit einer Kampagne, die, ja, frankly spoken, eher von Spucke und Glück zusammengehalten wurde, als jetzt von wirklich durchdachter Strategie oder großen Finanzen. Und mittlerweile bereitet er sich seit Amtsantritt 2017 auf diese Wiederwahl vor. Das Republican National Committee, also das Parteiorgan der Republikaner, hat gemeinsam mit der Trump-Kampagne jetzt unglaublich viel Geld eingenommen, weitaus mehr als das Democratic National Committee. Und die Kampagne ist mittlerweile eigentlich sehr, sehr gut organisiert, gerade in den wichtigen, in den umkämpften Swing States, Florida und die eben erwähnten Staaten. Das heißt, Trump hat 2016 unter widrigen Umständen letztendlich gewonnen, aber jetzt geht er sehr, sehr gut vorbereitet in den nächsten Wahlkampf. Und da müssen sich die Demokraten schon sehr zusammenreißen und wirklich vereint auftreten, auch wenn manche da vielleicht die Zähne zusammenbeißen müssen, um diesen Kandidaten anzuschlagen.
Ich glaube, es wird mehr an den Demokraten liegen als an den Republikanern. Wir haben mehrfach schon erwähnt, dass Trump eine sehr stetige Beliebtheitsrate hat bei ungefähr 41-43%. Aufgrund der Schieflage im politischen System, im Wahlsystem der USA kann das reichen. Aber wenn die Demokraten fähig sind, ihre Wählerin zu mobilisieren, glaube ich, haben sie sehr gute Chancen. Aber wenn sie das Ganze nur mit einer Anti-Trump-Kampagne machen, also sagen, wir stellen ja jemanden zur Wahl, eben Joe Biden dann in dem Fall, der vor allem sich dadurch charakterisiert, was er nicht ist, nämlich nicht Trump, dann glaube ich, wird man die Leute nicht zurückgewinnen können diesen Swing States von Michigan und dem Mittleren Westen, die man eben an ihn verloren hat. Man braucht eine aktive politische Vision, die auch Hillary Clinton damals nicht artikuliert hat. Und ich wage zu bezweifeln, dass Biden es schaffen würde, die zu artikulieren.
Das war das SWR2-Forum. Ist Trump zu schlagen, die USA ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl? Herzlichen Dank an meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, nämlich die Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, an Dr. Philipp Adorf vom Institut für Politikwissenschaften und Soziologie der Universität Bonn und an den Politologen Professor Dr. Boris Vormann vom Barth College in Berlin. Am Mikrofon war Silke Arning.